Poetische Versuche über die Liebe und das Leben, Teil 2. Er wartete eine geraume Zeit auf sie. Er hatte an ihr Versprechen geglaubt und war erschienen. Ungeduldig lief er hin und her. Woher, so fragte er sich, kam diese Nervosität? Waren sie sich doch schon so sicher, dass sich die ersten Nachlässigkeiten einschleichen durften? Sie nahmen es, so glaubte er, mit einer gewissen Leichtigkeit, ja Humor, machten Witze darüber, stritten so, als müssten sie sich gleich in die Arme fallen. Nur war ihr Ton der seine. Einmal es war, als sie lachend auseinandergegangen waren, stach ihn dieser Zweifel mitten ins Herz. Nicht, dass er es so dramatisch empfand in dem Augenblick. Aber später schaukelte es sich auf und er dachte länger darüber nach. Kam daher seine Nervosität, war er deshalb so schnell er konnte an diesen verabredeten Ort gekommen? Er sah sich um. Die Straße verschwand in einer leichten Krümmung, Hecken und Gartenzäune wechselten sich ab. Verschlafene Häuser mit Idyllen in den Fensterkreuzen und Drohungen an den Garagentoren, nicht gestört werden zu wollen, umhüllten ihn wie einen wärmenden Mantel. Sie wollte doch kommen, hatte es mit Nachdruck gesagt, er spürte doch die Zärtlichkeit darin, die ihm gelten sollte. Oder irrte er sich? Konnte er sich so irren? Nein, er war sich ihr gewiss. Gerade erst hatten sie ernsthaft über große Pläne gesprochen, wie sie miteinander die Welt aus den Angeln heben wollten. Die alten Phrasen, dachte er jetzt, und er wunderte sich über diesen kritischen Gedanken. Sie hatte ihm runde Antworten gegeben. Sah er nicht ein Leuchten in ihren Augen, ein zustimmendes auf ihn zugehen? Als sie sich getrennt und sie sich schon etwas entfernt hatte, drehte sie sich noch einmal um und sah ihn kurz an. War ihr Blick nicht streng und war da nicht auch Verachtung, gar Hass? Nein, nein, er übertrieb, er wollte nicht fühlen, er musste sich zusammenreißen. Denke nach, befahl er sich und lehnte sich an einen Laternenpfahl. Sein Atem ging schneller. Er starrte auf den Boden, dann hob er den Blick. Sie kam, tauchte an der Straßenkrümmung auf, winkte schon, heftig und voller Glück. Sie freute sich auf ihn. Er weitete sich, wurde groß, wurde ein Zauberer, ein Kind einer neuen Welt. Das ist Glück, dachte er und begann, auf sie zuzugehen. Da waren zwei Menschen. Was sähe man in ihren Gesichtern, wenn man neugierig auf sie wäre? Denn unscheinbar gehen sie durch die Welt. Der Mann rundlich, mit einem vollen Gesicht und einem schönen Mund. Die Frau schlank, mittelgroß, mit langen, brünetten Haaren und einen bitteren Zug um den Mund. Hohl ihre Wangen, doch wenn sie lacht, ist da eine unbändige Freude. Wenn sie sich begegnen, verhärten ihre Züge, um ihre innere Schwäche und Sympathie für den jeweils anderen zu verbergen. Das schreckt sie nicht. Sie können in solchen Gesichtern lesen. Lang genug haben sie in ihnen geforscht. Dann wieder zwei Menschen, die sich zueinander gerettet haben. Sie hatten jeweils Partner, die sie nur noch mit einer bedrückenden Leere anstarrten und hatten sie noch so viel Worte. Sie lernten viel dabei, glaubten sich überhöht, um dann auf einer Anhöhe aufeinander zu treffen. Der erste Augenblick war taub. Dann brach sich ihre innere Sehnsucht Bahn, eine Sehnsucht wegzukommen und anzukommen. Eine Sehnsucht, die Enge in eine betörende Weite zu verwandeln. Aber konnten sie es fühlen? Die Frau vielleicht, da sie sehr empfindsam die Kleider ihrer Träume auswählte und immer auf ein luftiges Blau oder auch facettenreiches Grün hoffte, wenn es denn auch oft nicht eintraf, sondern eher ein grelles Gelb oder ein schmutziges Grau daraus wurde, und sie zitternd auf Stühlen saß, den Körper gebeugt, die Augen von Tränen feucht, den Mund wie eine zitternde Verneinung geschlossen. Er war dagegen grob, dumpf seine Ahnung, ein männlicher innerer Vernichtungskrieg, in dem es nur Sieger und Verlierer gab. Oft ging er über sein inneres Schlachtfeld und schlug die noch lebenden Gefühle mit einem Steinbrocken tot. Wusste sie, wenn sie traf, da auf der Anhöhe ihrer Wünsche? Wusste er, wie verloren er blieb? Sie schrieb in einem Heft. Darin legte sie ihre Ängste nieder wie einen Kranz. Ihre Augen waren groß, wenn sie beobachtete, schmal, wenn sie über sich selbst nachdachte. Dann schrieb sie. Ihre Kinder verstreute sie in dem Heft wie Dünger auf dem Feld ihrer Gefühle. Es sprossen Pflanzen der Güte, Blüten der Hoffnung, Früchte der Wünsche, und zitternd legte sie eine Seite nach der anderen um. Weich kamen ihr die Bewegungen vor, und manchmal wollte sie sogar ein Lied dazu singen, aber zu sehr schämte sie sich über so eine komische Angewohnheit. Sie sah durch ihre Wörter hindurch, wie ihre Kinder wuchsen und gediehen. Enge hatte sie gedacht, wäre ein Gedanke, den man pflegen müsste, Strenge ein Gesetz. Ihre Weichheit bestand aus der Vermeidung von Fehlern. Eine zitternde Härte wurde Gesetz. So wurden die impulsiven, direkten und auch gefährlichen Bewegungen der Kinder, die darin einen Raum suchten, in dem sie sich ausbreiten konnten, zu einem Eiskanal. Was ihre Mutter als Liebe empfand, schlug in ihnen große Löcher, aus denen Vorbilder krochen und sich auf sie stürzten. Kämpfe entstanden, Wunden geschlagen, die heilende Wirkung der Zeit verwischte, wurde Linie, die sich ohne Bedeutung in einem Gekritzel verlor, und die Kinder wurden in den immer gleichen Schablonen zu Maschinen des Gleichschritts. Dort schwangen sie aus, wurden Stillstand und Gleichmaß. Als sie ihr Heft schloss, noch einmal kurz darin gelesen hatte, empfing sie einen Stolz, als ob es Götter gäbe. Sie stand auf, streckte sich, lächelte und spürte für einen Augenblick jene Grenze, die sie ihren Kindern gesetzt hatte. Die Ängste kamen wieder. Es lag alles an der Oberfläche, als sie sich trafen. Ihre Zweifel, seine Wünsche, die Schönheit ihrer beiden Begehren. Wie sehr sie sich gesucht, wie empört sie sich gefunden hatten. Nun waren sie gebunden, hingen aneinander, wie es Liebende eben tun. Süffige Abhängigkeiten bildeten sich. Eine Lust, sich zu zeigen, Geheimnisse zu offenbaren, um des anderen Wahrheiten zu erfahren, würdevoll zu sein. So lagen sie sich erhaben in den Armen. Ein nur ihnen zugängliches Pathos entstand, indem sie sich wie heimlich verabredet Liebesschwüre zusenden, mit ihnen spielten, sie veredelten oder auf ein ihnen gemäße Sinnlichkeit hoben, um darin Luftsprünge des Glücks zu vollführen, als übten sie für die Unsterblichkeit. Er hatte Angst um sie. Natürlich, so gewandt wie sie war, so voller Risiko und Sendungsbewusstsein. Er hätte sie gerne zart umfangen, hätte sie in eine Schutzhülle seines Geistes gestellt, nur um ihr diese Verletzungen zu ersparen, die wie Brandmale auf ihrem Körper glühten. Sie war seine Schwester, Schwer waren sie aneinander groß geworden. Er, der Ältere, immer mit diesem Pathos des Beschützers, als ob er in seinen Gliedern steckte wie ein Pfeil im Herz. Zitternd machten sie ihn böse und verworren. Unberechenbar glaubte er sie, je länger sie einander glaubten. Sie schien gleichgültig, handelte, als ob er gar nicht da wäre, stieß ihn in eine familiäre Fremde, die er nur schwer ertrug. Doch war da eine unbedingte Liebe, die ihn Gutes träumen ließ. So sah er sie an, wenn sie wie ein Berserker gegen die Mauern der Konvention preschte, wenn sie auf Häupter schlug, deren Erhabenheit ihr unerträglich war. Sie war eine moralische Frau. Er wusste, dass sie daran zugrunde gehen würde, wie arm er sich dabei fühlte. Oft hatte er mit ihr darüber geredet, doch sie blieb unbestimmt, gab ihm nicht recht, widersprach ihm aber auch nicht. Als ob es in ihren Gliedern Seile gäbe, die sie auf einem starken Ungefähr hielten. Wie eine Göttin so stark, wie ein Kind so naiv, wie eine reife Frau, begütert mit den Herzen der vielen. Als er sie sah, fiel ihm eine Szene ein, die sie gemeinsam erlebt hatten. Sie hatte laut geredet, er geschwiegen. Beide standen sich gegenüber. Ein sie wärmender Abend hielt sich zwischen ihnen, obwohl Kälte aus beiden Herzen floss. Doch die Stärke, ihre Stärke, hob er bewundernd auf ein unmenschliches Maß. Er widersprach ihr klug, das wusste er auch noch, obwohl es schon Jahrzehnte her war. Dort entstand eben jenes Verhältnis, jenes Gerüst, das sie auch heute noch aufrecht hält. Jetzt lag sie im Sterben. Er saß neben ihr, hielt ihre Hand, sah auf ihre geschlossenen Augen, fühlte ihren ruhigen, langsamen, versiegenden Atem. Die Ärzte hatten ihm gesagt, sie würden sie nun gehen lassen. Er sagte nichts, sondern nickte nur wissend. Alles, wirklich alles, wird in sich zusammenfallen. Ihr Gebäude, ihr Liebesraum wird zu einem Erinnerungsraum. Er wird sie bewahren, dachte er und spürte ein sanftes Zittern ihrer Hand. Ihm war zum Weinen zumute, zwang sich aber vor der Schwester, die immer wieder hereinsah, keine starken Gefühle zu zeigen. Eine eigene Stille hatte sich ergeben. Von ferne hörte er den Lärm der Autos, die ihm wie ein Grundrauschen vorkam, in dem jegliche Alltäglichkeit einsickerte, so dass er das Besondere empfinden konnte, endlich. War er doch, seit dem langen Sterben seiner Frau in seinen erstarrten Gewohnheiten gefangen gewesen. Ihr nahes Ende würde ihn befreien, zu irgendwas hin, was er noch nicht erkannte. Ein wenig Hoffnung schimmerte da hervor, doch das blieb noch Zukunft, denn die Gegenwart zerteilte seine Gefühle in kleine Zellen, in denen sich die Angst ausbreitete, die Angst, dass ihre Wahrheiten ihn nicht mehr wachsen lassen würden. Er würde verkümmern, das war gewiss, das nahm er wie ein Naturgesetz. Wollte er sie überhaupt überleben? Die Bande sind zu stark, fiel ihm ein, wir hätten uns nicht so lieben dürfen. Das Leben bestraft so eine Torheit. Er lächelte, drückte ihre Hand. Sie reagierte nicht. Ihr Atem wurde stockend, setzte aus, setzte wieder ein. Ein seltsamer Rhythmus entstand, als ob das Leben, ihr Leben, etwas beweisen wollte. Nur was? Er blieb sitzen, träumte sich für kurze Zeit weg, dachte wieder an diese eine Szene, jene Geburtsstunde ihrer Liebe. Er fühlte auf einmal sehr stark eine tiefe Sympathie für seine Frau, sah sie lebendig vor sich mit offenem Gesicht und lauthals erklärenden Gesten, Das war sie, das ist sie, so wird sie bei mir bleiben. Dann versiegte der Atem. Er schreckte auf, sah in ihr erstarrtes Gesicht und all seine Gedanken waren wie weggewischt. Der Stärke des Todes war er nicht gewachsen. Ob es an ihren Berührungen liegt, sinnt er, als er über sich nachdenkt, diese leichte, reibende, über den Stoff gleitende Hand, oder wenn sie beruhigend sich an ihn lehnt, kurz nur und mit einer lachenden Geste. Das war zu Anfang in den ersten Wochen, nachdem sie sich kennengelernt hatten. Er fühlte damals sofort eine offene, sich weitende Sympathie, die sich für ihn zu empfinden schien. Noch wollte er nicht glauben, streckte kaum die Hand aus, um sie zu begrüßen. Doch dann dieser eine Blick. Es ist doch immer so, denkt er jetzt und lächelt. Dieser eine Blick, der beide so ernst zurückließ. Eine fast erschrockene Ernsthaftigkeit, die jedoch vollgesogen mit Lust und Neugier eine offene Zukunft bereithält. Dann die seine Hand auf der ihren, nach einem schönen, lebhaften, lustigen Abendessen, der erste Kuss, ein flüchtiger noch, weil sie sich zu schnell von ihm abwandte, wohl eine Unsicherheit, später dann heftiger, verzehrender, ineinander gefangen, aufgelöst und verkrampft zugleich, der Atem beider wie ein Orkan, der ihre Seelen in Lüsten bog und die körperliche Liebe, Körper eingeschlossen, in ein dauerndes Empor, einem Gipfel entgegen, ähnlich einer Karawane in der Wüste des Glücks. Wiegend und tosend zugleich kamen sie an, labten sich an den Früchten ihres gegenseitigen Erkennens und ermatteten erlöst. Dann wieder diese leichten Berührungen, Oberflächen ausgezeichnet mit der Ornamentik bewegter Hände, als ob es Winde wären, Zephyre der Unendlichkeit, die aus Geheimnissen schlüpfen und Wirklichkeit werden. Ist da die Liebe nicht wie der letzte Halt in einer unheimlichen Welt? Dann bilden sie sich Urteile übereinander, später, wenn sie Ideen voneinander haben. Zuerst ist da eine spannungslose Konkurrenz, die sich in groben Gesten äußert, viel Weinen und Stoßen, viel hitziges Kämpfen und erschöpftes Aufgeben, so dass sich Stärken herausbilden und Schwächen. Also reihen sich Bilder aneinander, die sich ausdehnen, wo dann der Körper des jeweils anderen wächst und wächst und wächst. Darin entsteht eine unbeugsame Liebe, eine, die selten ausgesprochen immer da ist, Größe zeigt, bedingungslos erhaben Geschichten vorantreibt, in denen jene Wesen wachsen, die in ihren Herzen Menschen sind. Sie empfand es oft als einen Sprung. Charakter und Zeit sprach sie rätselhaft vor sich hin. Sie lebte eine zarte Distanz zum anderen, seien es Dinge oder Menschen oder Männer, wie sie einmal scherzhaft einer Freundin erzählte. Also war da zuerst ein Misstrauen, Gedanken, die in Zweifel zogen. Bei den Dingen gab sie sich recht frei und auch die Frauen ordnete sie ein, wie man Bücher in ein Regal einordnet. Aber die Männer, sie glaubte sie oberflächlich, immer auf der Überholspur, auch in der Sprache nur Zwischenmeldungen, da sie ja auf dem Sprung seien. Wie sehr das Wettbewerbsdenken ihrer Natur schadet, war ihr bedauerndes Urteil. Sie können noch besser verstecken als wir Frauen und wir, so sie, sind Meisterinnen darin. Also waren sie Prinzen, glänzende Helden mit glitzerndem Schwert, immer dabei, Köpfe abzuhauen und auf kleinen Hügeln Ansprachen haltend. Machte man sie lächerlich, und Frauen lieben es, Männer lächerlich zu machen, zucken sie kurz zusammen und mauern sich dann ein. Herausdringen einige armselige Silben, die im Klang und Melodie an Kojoten bei Vollmond erinnern, oder an Anführer, die eine schon verlorene Schlacht bis zum letzten Mann verteidigen. Der letzte Mann, jener Mythos der egoistischen Einfalt, steht dann zwischen den Leichen seiner Ansprüche und wird sprachlos. Dann ist da nur noch Körper, und es gibt nicht wenige Frauen, die zart seine Muskelberge streicheln. Für diese empfand sie Verachtung und doch auch ein wenig Bewunderung über diese selbstlose Ignoranz. So also sah sie sich um, sprach, fühlte, hob Gesten hervor, versteckte ihren Unmut in ihrer flirrend eleganten Kleidung und einem bezaubernden Lächeln. Sie blieb eine Frau, die ihr gefiel, die sie oft stehen sah, dort an den Anfängen leichter Beziehungen, mal im Büro, mal im Gemurmel kleiner Gesellschaften, mal in einem Café sitzend, vornübergebeugt und interessiert schauend. All das einem Gegenüber geschuldet, als hätte dieser einen wichtigen Preis gewonnen. Dann diese reibende Röte. Haben Sie das auch schon mal gesehen? Wenn Bruder und Schwester aufeinander losgehen, diese hitzigen Gesichter, aufgebläht vor Willen und Durchschlagskraft, wie sie einander wehtun wollen, obwohl sie es nicht wollen, wie sie denken nicht, sie handeln. Oft werden dabei Räume eingeschränkt, manchmal erbsengroß, dringen sie nach Weite. Armbewegungen, stochend, schlagend, stoßend entstehen, die dehnen und weiten. Der eigene Raum drängt in den anderen Raum hinein. Es bilden sich Nischen, Ecken und runde Verstecke. Dort wird Sprache zu Geschrei, zu Lautmalerei des Gefühls. Dann das Heulen hinein in die Rückzugsgebiete des Schmerzes. Mundwinkel fallen ins Bodenlose, das Gesicht, geflutet von Tränen, glänzt ein letztes Mal, bevor es in den Schlaf des Vergessens fällt. Die entstandenen Hügel, von denen aus sie sich nun noch bekämpfen, entfernen sich in Windeseile. Allmählich finden sie wieder den Boden der Normalität unter den Füßen, schwingen aus in einen zärtlichen Trotz. Der verliert sich im Singsang der Eltern, die jener Bogen sind, aus dem ihre Kinder ihr Leben beginnen. Es trieb sie in die Verzweiflung. Woher nur hatte er diese Strenge, Enge auch und böses Geschick? So charmant war er gewesen damals, als er auf sie zukam, galant, leicht, überlegen, wie er das Wort führen konnte, wie geschliffen sich in ihm Sinn bildete und er diesen mit einer fast schon komisch zu nennenden Gleichgültigkeit zwischen den Lippen formulierte und damit in ihr Stromstöße auslöste, die sich in Rhythmus und Melodie auflösten. Ja, es war wie Musik in ihren Ohren, wie es in einer dieser Nebenbeifloskeln heißt. Und nun? Wut und Verletzbarkeit? Jedes Wort, das sie an ihn richtete, geriet zu einem Angriff. Selbst wenn sie zärtlich sein wollte, nur noch der Handkantenschlag einer Verlorenen. Wie lange, fragte sie sich, wie lange hält dieser schwebende Zustand ihrer Vorstellung noch, bevor er auf dem Boden seiner Tatsachen aufschlägt und zerbricht. Er hatte es ihr nicht direkt gesagt. Er wollte, so glaubte er, dass sie es merkte. Doch sie machte keine Anstalten. Sie ging wie unberührt mit ihm um, stand da, saß dort, lächelte einvernehmlich, goss die Blumen, wenn er auf der Couch lag und ein Buch las, oder sah Fernsehen, wenn er am Tisch saß und in Geschäftsunterlagen blätterte. Also tat er etwas, hatte etwas vor, wollte beeindrucken, ohne ein Wort darüber zu verlieren, wollte durch Gesten überzeugen, Blicke von ihr einfangen, eine schöne Einfachheit erzeugen. Ob es ihm gelingen würde? Natürlich, dieses Frage-Antwort-Spiel, das in seinem Inneren Rhythmen des Zweifels und der Euphorie erzeugten. Vieles davon drang nach außen, machte sich an seinem Körper fest und er bemerkte es nicht. Sie dagegen sah es, nahm es mit einem Augenzwinkern auf und behütete es wie einen Schatz. Nicht, dass sie sich ihm unterlegen fühlte, im Gegenteil, aber sie begriff diese Geschenke, wie sie es belustigt nannte, als eine Möglichkeit, Grenzen aufzuzeigen, an denen er zu stehen hatte, auch wenn es ihn mit aller Macht dazu drängte, eben diese Grenzen zu überschreiten. Welcher Mann wäre nicht Meister darin? Aber auch er spürte Grenzen, Aufwallungen an Ängsten, hinter denen eine tiefe Unsicherheit ihr Wesen trieb. Also musste er sich vor ihr bewegen, musste Spiele spielen, ernst sein oder auch gebrochen stark, irgendetwas Körperliches, das sie dazu brachte, ihn als einen Mann zu achten. Das tat sie auch, weil sie es spürte und sich eher freute, als dass sie es abstieß, weil es fraulich war, in gewisser Weise weich, aber eben auch streng und voller Möglichkeiten. So beschäftigten sie sich ohne Unterlass mit dem jeweils anderen, um sich selbst in ein gemeinsames Wachsen zu bringen. Lebten wir in einer anderen Zeit, so würde man es Tanz nennen. Zärtliches Umfangen gegenseitiger Möglichkeiten, in sich notwendige Liebesspiele, die über Höhepunkte sich in einem gegenseitigen Anerkennen einschwingen, einfach Liebende sein. Doch welche Zeit ließe dies zu? Denn war da dieser Sprung gespannt, elegant, voller raubtierhafter Innerlichkeit, wie sie auf dem Boden auftraf, weich, voller Achtung für ihre Umwelt, sanft einen Buckel ziehend, die Vorderläufe ruhig und die Schultern zeichneten sich ab, als wären sie ein Geheimnis der Natur. Denn das fast operettenhafte Wegschleichen, den schmalen, strengen Kopf zur Seite geneigt, als wisse sie, hier ist ein ungefährliches Umfeld. Die Frau lag auf dem Bett und sah der Katze nach. Gerade noch hatte sie über ihren Rücken gestreichelt, hat bewundert, wie sanft sie nachgab, sich unter der geöffneten Hand hindurchschlängelte, um zu diesem Sprung anzusetzen. Jetzt verschwand sie leicht trabend um den Türrahmen herum. Weg war sie. Die Frau drehte sich auf den Rücken und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Sie dachte gerne über ihre Katze nach, deren Bewegungen machte sie leicht, als schliche sie zwischen ihren Worten umher, um sie weicher und sicherer zu machen. Also mehr ein Gefühl, ein Hintergrundgedanke, der sie ruhig machte, selbst in schwierigen Situationen. Lange war es nicht so, das Tier war da und sie versorgte es, wie es für eine Katze notwendig war. Es fiel ihr früh auf, wie unabhängig so eine Katze war, selbstbestimmt, aber auch anhänglich. So wurde ein Nachhausekommen von ihr oder der Katze allmählich ein Fest. Sie würdigte es mit Worten, das Tier mit körperlicher Nähe. So entstanden die ersten Gemeinsamkeiten, wurden ausgefüllt mit sanften Bewegungen, die Räume weideten, wohnlich machten, aber auch abgrenzten zu der Welt da draußen. Auch ihre Bitterkeit, die sich über die Jahre verdichtet hatte, wurde nun ein Gegenstand, den sie wie ein Ding anfasste und zwischen sie und ihre Katze stellte. Wie wohl tat es nur, die eigene Projektion zu spüren. Nichts anderes war da, bis eben auf die Tatsache, dass ihr ein Tier gegenüberstand, dessen große Gabe es war, kein Mensch zu sein.